Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Gesa Ufer und Marion Brasch.
So ist es. Herzlich willkommen. Fangen wir vielleicht mal mit den traurigen Fakten an. Es sind ja leider wieder zwei große gegangen in dieser Woche. Vorgestern erst der amerikanische Erzähler James Salter, der ja oft in einem Atemzug mit Philip Roth oder John Updike genannt wird und der trotzdem nie so bekannt wurde wie die beiden, hat erst relativ späten Ruhm erfahren. Gerade soll er einen Vertrag für seine Autobiografie unterschrieben haben. Die wird er nun nicht mehr veröffentlichen, aber dafür bleiben ja seine Romane.
Ja, und dann natürlich auch Harry Rowald, der ja nicht nur ein großartiger Übersetzer und Erzähler war, sondern auch ein begnadeter Vorleser. Und dieser Seite werden wir in dieser Sendung auf jeden Fall Platz einräumen. Dies und einiges mehr also in den kommenden zwei Stunden. Schön, dass Sie uns zuhören.
Tag.
5 Minuten Ruhm. Der Favorit der Woche.
Südflorida, irgendwann in den 70er Jahren. Der ausgebrannte Kriegsveteran Stump kommt unverhofft zu Geld und investiert es in einen Trailerpark für Senioren, die dort weniger ihren Ruhestand genießen, als zügig und ohne Aufsehen dahin scheiden sollen. Doch dann taucht die ebenso junge wie umwerfende Too Much auf. Sie verfolgt ihre eigenen Ziele und gibt dafür nicht nur Stump seine Männlichkeit und die Vitalität der Jugend zurück. Eine Therapie, die nicht ohne Folgen bleibt. Florida Forever heißt der anarchische Südstaaten-Roman von Harry Cruz. Wir sprechen mit seinem deutschen Übersetzer und Herausgeber Gunter Blank, live bei den Literaturagenten.
So ist es. Tag, Herr Blank. Herzlich willkommen. Ja. Tag.
Ein Trailerpark. Und danke, dass Sie das Interview mit uns machen.
Ah, warten Sie ab, was jetzt kommt.
Okay.
Nein, ein Trailerpark für alte Leute, die nichts mehr zu tun haben, als vor sich hinzusterben, bis eben diese junge Frau kommt und ihnen wirklich buchstäblich Feuer unterm Hintern macht. Was mögen Sie denn an dieser Story?
Ja, okay. Als erstes ein Geständnis. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste und schaue sozusagen dem Rentenalter zwar noch nicht ganz, aber doch so langsam in den Rachen und dann schaut man sich schon mal so ein Buch an. Zumal, wenn es von einem seiner Lieblingsautoren stammt und auch sein Alterswerk ist. Und ja, und als zweites jetzt literarisch hat mich halt unglaublich fasziniert an diesem Buch, dass er so völlig unsentimental über das Alter schreibt, über das Altwerden, über die Gebrechen, den Altersstarrsinn. Viele Romane über das Alter, die legen ja so einen leichten Weichzeichner darüber und dann ist das alles ganz sentimental und am Ende stirbt man irgendwie in den Armen der Liebsten. Das ist bei Cruz sicher nicht so. Er macht das mit viel Witz und Sarkasmus, wie das ist, wenn man eben kein Geld mehr hat und dem Tod entgegendämmert. Und dann kommt eben die junge Frau und bringt da, wie Sie genau richtig sagten, nochmal Feuer rein. Aber ob das nun so gut ist, das muss eben der Leser dann jedes Mal selbst entscheiden. Und das finde ich auch eben großartig, dass keine Moral oder keine vorgegebenen Theorien oder Weltanschauungen das Buch prägen, sondern jedes Mal der Leser gefordert ist, und wie sehe ich das, wie stehe ich dazu, ist das richtig, ist das falsch?
Ja, man ist ja tatsächlich wirklich, also wie Sie schon sagen, man ist immer hin und her gerissen, ne? Also was man jetzt von dieser jungen Frau halten soll, ob man sie gut finden soll oder ablehnen. Wie ging es Ihnen denn, als Sie den Roman das erste Mal gelesen haben und auch noch nicht so richtig wussten, wohin die Reise geht mit ihr?
Ja, genau. Also das finde ich gerade eigentlich das Gute, das mag ich überhaupt an Literatur, dass es sozusagen keine eindimensionalen Helden hat. Auch der Stump, das ist ja kein schlechter Mensch. Mhm. Der macht seinen Trailerpark und denkt, der schiebt jetzt eine ruhige Kugel und gut, um die Alten kümmert er sich nicht so, aber will man ihm das wirklich verdenken? Und die Too Much, anfangs denkt man, oh ja, das ist ja jetzt wirklich die Samariterin oder so und am Ende, wir wollen jetzt nicht zu viel von der Handlung wegnehmen, aber wie gesagt, wie sie dann mit dem armen Schwarzen umgeht, der da so ein bisschen das Faktotum im Trailerpark ist, das ist jetzt sicherlich nicht so, dass man sagen würde, nun ja, well done, junge Frau, sondern da gruselt es einen dann selbst so ein bisschen und fragt sich, geht sie zu weit, geht sie nicht zu weit? Und dieser Schwebezustand, den das ganze Buch über eigentlich aufrechterhält, das finde ich eigentlich das Großartige an Harry Cruz und das finde ich überhaupt das Großartige an Literatur und das versuchen wir zu einer kleinen Reihe bei Metrolit auch immer so ein bisschen nach vorne zu bringen.
Ja. Herr Blank, kommen wir noch mal ganz kurz zur Sprache, denn die ist ja auch echt besonders. Also da gibt's diese doch sehr, sehr drastischen Szenen, die sich so mit grotesken und mitunter ja auch sehr berührenden Episoden abwechseln. Und die Sprache ist extrem derb, extrem stark, manchmal auch sehr, sehr sinnlich. Wie war das für Sie, das ins Deutsche zu übertragen? Also wo haben die Hauptschwierigkeiten gelegen?
Ja, also es war ein hartes Stück Arbeit, aber es hat auch sehr viel Vergnügen gemacht. Man musste als Übersetzer, übrigens habe ich das mit meiner Partnerin Simone Saliter zusammen übersetzt. Die ist auch Mitherausgeberin der Reihe. Das wird immer so ein wenig unterschlagen. Aber das wollte ich jetzt hier auch nochmal kurz anmerken und betonen, weil nämlich genau, also ein Beispiel kann ich vielleicht kurz erzählen. Man musste auch oft wirklich nicht neue Wörter erfinden, aber so weit in den Dialekt reingehen. Und in dem Roman spielt ein Feudel, beziehungsweise auf Neudeutsch sagt man, glaube ich, Wischmopp. Mhm. Und ganz früher waren Schrubber mit Borsten und keines dieser Worte passte so richtig, dieser Wörter. Und dann sind wir auf das Wort Feudel gekommen und haben dann sehr lange darüber diskutiert, ob man so einem Norddeutschen verankertes Wort nun auch einem Bayern zumuten kann. Aber ich bin relativ sicher, dass jeder, der die Stellen mit, wo der Feudel eine Rolle spielt, ziemlich genau weiß, was damit gemeint ist.
Also spätestens so durch die Handlung selbst erklärt sich das dann
genau
auch.
Aber Sie werden mir sicher recht geben, dass das Wort Wischmopp da jetzt nicht so gepasst hätte.
Das ist richtig, ja. Solche trostlosen Trailerparks wie Harry Cruise sie da beschreibt, also ich habe gelesen, die gibt es tatsächlich. Ich habe gerade von einem Millionär näher gehört, der sich an einem solchen, nämlich dumm und dämlich verdient. Also es ist ja wirklich dann die Kehrseite des amerikanischen Traums. Und Harry Cruise selbst wusste auch ziemlich genau, wovon er spricht, oder?
Ja, nun, zum einen ist Amerika schon lange nicht mehr und war es nie sozusagen das Land, in dem Milch und Honig fließen. Der amerikanische Traum ist ja immer nur für wenige realisierbar. Sonst wäre es ja kein Traum mehr, sondern die Wirklichkeit für alle. Und Harry Cruise hat nun wirklich sozusagen das ganz dicke Ende schon seit seiner Geburt eigentlich gehabt. Er ist in den ärmsten Verhältnissen während der großen Depression in Georgia aufgewachsen. Und dann auch noch vom Schicksal wirklich gebeutelt worden, also in einen Kessel gefallen mit kochendem Wasser, was zum Schweineentborsten da stand, dann Kinderlähmung gehabt. Und also der hat sehr viel selbst erlebt und das ist auch in seine Romane eingeflossen. Dieses Versehrte, das spielt bei ihm eine zentrale Rolle. Er schreibt in seiner Autobiografie, das erste Mal, dass er einen unversehrten Menschen gesehen hat, wäre im Sears-Katalog gewesen, also im Otto-Versand-Katalog. Ja. Und er habe sich gewundert, warum den Menschen da über den Models da kein Finger fehlt oder so, weil bei ihm zu Hause hatte jeder irgendeine Verstümmelung oder eine Entstellung. Und darum, das ist so sein Thema, wie geht der Mensch mit diesen Verstümmelungen, Entstellungen, nicht nur den körperlichen, auch denen, die einem das Leben und der Seele zufügt, um. Und ja, und darüber hat er eigentlich seine 20 Romane geschrieben.
Jetzt hat es ja aber doch sehr, sehr lange gedauert, bis der in den USA eigentlich so die Aufmerksamkeit geschenkt bekommen hat, die er verdient. Warum eigentlich so lange?
Ich glaube, dafür gibt es viele Gründe. Zum einen fiel er in so eine Zeit, als er sehr kritisch mit Amerika umging, als Amerika mit dem Ende des Vietnamkriegs eigentlich nicht mehr kritisch mit sich selber umgehen wollte. Damals ist auch New Hollywood abgeschafft worden und Spielberg kam. Nichts gegen Spielberg, aber das war nun mal so. Und dann war er natürlich auch ein Südstaatler, der mit dem New Yorker Literatur-Establishment nicht viel anfangen konnte und die mit ihm natürlich auch nicht. Er lief in Bikerstiefeln und einer Jeansweste auf dem Campus rum. Er war ja Literaturprofessor an der University of Florida. Aber er hat natürlich alle vor den Kopf gestoßen. Und so jemand findet natürlich jetzt nicht zwingend irgendwie die Gegenliebe beim literarischen Establishment. Zumal er ja auch wie jetzt vielleicht Bukowski oder so, er war ja nicht der Säufer, den man dann als Hofnarren rumzeigen konnte, guck mal, die Armen, die können auch schreiben, sondern er war ein geschliffener Geist. Und das hat vielleicht manchem Angst gemacht. Und ich finde auch kein Zufall, dass er gerade in Amerika und jetzt glücklicherweise dann vielleicht auch bei uns in den 90ern entdeckt worden ist, genau wie Johnny Cash, auch ein Südstaatler, der kritisch mit seiner Herkunft umgeht, aber sich jetzt auch nicht von den Yankees in Anführungszeichen vorschreiben lässt, wie sie zu leben haben und wie sie zu denken haben.
Gunter Blank war das, Herausgeber und Übersetzer. Gemeinsam mit Simone Saliter hat er diesen Roman Florida Forever von Harry Cruise übersetzt. Weitere werden folgen, das können wir jetzt schon verraten. Dieser Roman ist im Metrolit Verlag erschienen, hat 334 Seiten und kostet 22 €. Und wie gesagt, im nächsten Frühjahr wird es einen weiteren Harry Cruise Roman geben. Feast of Snakes, ein nicht minder drastisches Melodram über die Heimsuchung eines jungen Footballspielers in einer Kleinstadt in Georgia. Vielen Dank, Gunter Blank.
Ja,
schönen
Dank,
Abend, danke.
An Sie und Ihre Kollegin und schönen Abend noch. Und
danke.
Das Stück hat mir gut gefallen.
Dankeschön und auch tschüss. Danke.
Tschüss. Die Hörprobe.
Am vergangenen Montag ist der großartige Übersetzer, Schriftsteller, Kolumnist und Rezitator Harry Rowohlt mit nur 70 Jahren in Hamburg gestorben. Jede Menge Artikel und Nachrufe haben in den letzten Tagen an ihn erinnert und daran, dass er eben nicht nur sagenhaft talentiert war, sondern immer auch einer, der sich nicht verbogen hat, in keinster Weise. Marion, hast du ihn eigentlich persönlich mal kennengelernt?
Nee, ich habe ihn mal vorbeigehen sehen. Aber das kann man als persönliches Kennenlernen, glaube ich, nicht so richtig bezeichnen, oder? Du?
Ja, ich war eben einmal auf einer Lesung von, also ja. Wirklich vor, ich kann echt nicht mal rekonstruieren, wo, warum, wann das genau war. Ich weiß noch, das war ein Abend über Flann O'Brien, seinen ja vielleicht am meisten verehrten irischen Bruder im Geiste, von dem er irgendwann mal gesagt hat, so hätte James Joyce geschrieben, wenn er nicht so bescheuert gewesen wäre. Und das war eben auch einer dieser Abende, wo die Lesung eigentlich nur so ein Vorwand für Harry Rowohlt war, um wirklich aufs Schönste abzuschweifen, um von Hölzgen auf Stöcksken zu kommen. Schautrinken mit Betonung hat er das ja selbst immer genannt. Mhm. Und natürlich wurde auch an diesem Abend enorm viel gesoffen. Ich glaube, es war in dem Fall mal Guinness, nicht wie sonst immer so gerne Whisky. Und auch wenn ich mir nicht mal mehr genau sicher bin, was Harry Rowohlt damals gelesen hat, also ich glaube, diese Stimme, die kriege ich garantiert nie mehr.
Nee, vergisst man, glaube ich, nicht. Ne? Also hier bei den Literaturagenten haben wir ja viele seiner Hörbücher schon vorgestellt, weil er ja wirklich eben auch ein begnadeter Vorleser war. Und deshalb wollen wir ihn natürlich auch jetzt nochmal hören. Und zwar mit einem Hörbuch, das im März dieses Jahres rausgekommen ist. Und nicht zum ersten Mal. Das ist so eine Art Harry wegen Harry Cruz. Harry Rowohlt, Best of Harry Rowohlt verspricht. Was liest er da?
Also das ist ein vergleichsweise kurzes Hörbuch mit nur ungefähr einer Stunde Laufzeit. 5 unterschiedlich langen Hörstücken. Es sind Texte von David Sedaris, David Lodge und auch von ihm selbst. Es gibt leider keine ausführlichen Angaben, wie diese Auswahl zustande kam oder was es mit den Texten genau auf sich hat. Dafür, finde ich, schafft es diese CD trotzdem genau das zu präsentieren, was den Mann eigentlich so einmalig gemacht hat. Also wie grandios Harry Rowohlt mit seiner Stimme umging. Also wie perfekt er wirklich unterschiedlichste Dialekte drauf hatte und wie er immer auch noch die feinsten Zwischentöne unterbrachte. Und wir hören hier so einen Auszug von dieser CD, der, wie ich finde, sehr eindrucksvoll zeigt, wie Harry Rowohlt eben nicht nur übersetzt, sondern wirklich buchstäblich nachgedichtet hat. Englisch und Deutsch im Vergleich. Hundeleben von David Sedaris, gelesen von Harry Rowohlt.
Hail hyperactive Myrtle, owned by folks who are infertile. Her owners boast as she runs wild, she's not a spaniel, she's our child. Gut drauf ist Spanielhündin Schlauchen. Steril sind Herrchen wie auch Frauchen. Hat sie zerfetzt den 7. Kater, fühlt Herrchen stolz sich als ihr Vater. Rags, the Shatwell's Irish setter, doubles as a paper shredder. His lunch was bills and last year's taxes, followed by a dozen faxes. Rags, der kühne Irish setter, wird als Reißwolf immer fetter. Zu Mittag gab es die Steuererklärung und Akten und Faxe statt Trennkosternährung. Kimmy, once considered ruthless, lies in her basket, bald and toothless. Her youth's long spent, so now she passes all her time releasing gases. Kim, kein Hund war schonungsloser, wirkt heute wie ein Wohnungsloser. Kahl, zahnlos, liegt sie, träumt von Hasen und füllt das Haus mit ihren Gasen. Petunia May, they say, was struck chasing down a garbage truck. A former purebred Boston Terrier, her family's wondering where to bury her. Auf Busjagd bei der BVG starb, heißt es jüngst, Petula May. Wohin mit ihr jetzt? So ein Terrier macht selbst posthum noch nüscht wie Arya. Most every evening, Goldilocks snacks from Kitty's litter box. Then on command she gives her missus lots of little doggy kisses. Fast jeden Abend oder so frisst Goldilocks vom Katzenklo. Danach gibt auf Befehl der Hund dem Frauchen Bussi auf den Mund.
Sehr schön. Harry Rowohlt liest David Sedaris Hundeleben. Zu finden auf dem Hörbuch The Best of Harry Rowohlt. Erschienen ist es im Random House Audio Verlag. Die 63 Minuten Laufzeit kosten 9,99 €.
Einfach lesen. Das kann jeder. Fast jeder. Denn es gibt Leute, die können nicht einfach lesen, weil sie eine Lernschwäche haben oder eine geistige Behinderung. Für sie gibt es Bücher in einfacher Sprache. Klar, verständlich, barrierefrei. Und es gibt den Passantenverlag, der solche Bücher macht und sich dabei sogar an Klassiker wagt. Gegründet haben ihn Doreen Hennig und Hardy Kuttner und beide sind jetzt live bei den Literaturagenten.
Ja, schön, dass
Herzlich
ihr da
willkommen.
Seid.
Hallo.
Ja, Tag.
Tag.
Ich habe gerade schon, als die Musik lief, erzählt, ich hatte den Begriff mal einfach so gegoogelt und da ploppte als erstes so eine Seite für Kreuzworträtsellösungen auf im Netz und die übersetzte einfache Literatur gleich Trivialroman. Das genau trifft auf eure Bücher nicht zu. Ihr kümmert euch um Klassiker der Weltliteratur, die alles andere als trivial sind und übersetzt sie in eine Sprache, die möglichst viele mit ins Boot holt. Kann man das so ungefähr beschreiben? Vielleicht Doreen?
ja, kann man so sagen, dass wir gerne Leuten, die nicht so gut lesen können, die nicht so eine hohe Lesefertigkeit haben, die Klassiker näher bringen möchten. Und da gibt es so einen großen, reichen Schatz und so tolle Geschichten, an denen wir uns selber unermüdlich ergötzen. Und den möchten wir halt gern Leuten nahe bringen, die halt nicht so gut lesen können.
Ja, nun kommt ihr aber nicht aus dem verlegerischen Gewerbe. Also du, Doreen, bist Historikerin, du bist Künstler, Hadi, bildender Künstler. Wie kam es überhaupt dazu, dass ihr diesen Verlag gegründet habt? Das kommt ja nicht von ungefähr.
Also ich arbeite seit einer ganzen Weile bei der Lebenshilfe. Die Lebenshilfe unterstützt Menschen mit einer geistigen Behinderung in unterschiedlichsten Lebenslagen. Und dort habe ich von dem Konzept des Lea-Leseklubs erfahren. Ein Lea-Leseklub, da treffen sich Menschen mit unterschiedlichen Lesefähigkeiten und lesen gemeinsam ein Buch, sprechen darüber. Und ich war von dem Konzept so begeistert, dass ich selbst einen Leseklub mit anderen zusammen gegründet habe. Und da haben wir ziemlich schnell festgestellt, weil wir dort Bücher in einfacher Sprache gelesen haben, erwachsengerechte Literatur in einfacher Sprache, dass es da extrem wenig gibt im Moment noch.
Und Hadi, was zeichnet eigentlich leichte Literatur aus? Also wie müsst ihr übersetzen? Wie sieht der Text vorher aus und wie danach?
Das ist eine schwierige Frage im Gegensatz zur einfacher Sprache. Mhm. Es ist tatsächlich, es gibt kein festes Regelwerk für einfache Sprache, was da sagt, das und das darf gemacht werden, das und das darf nicht gemacht werden. Und selbst wenn es das gäbe, nehmen wir uns die Freiheit zu sagen, wir würden uns gar nicht so unbedingt daran halten, weil letztlich auch unsere Zielgruppe relativ unspezifisch ist. Also es gibt jetzt gar nicht so die Zielgruppe, wo wir sagen, für die schreiben wir, also für Leute mit geistiger Behinderung oder für ältere Menschen.
Oder auch vielleicht für Leute, die Deutsch lernen, oder?
Oder für Leute, die die Sprache lernen wollen. Für all diese ist sicherlich diese Form von Literatur geeignet in einfacher Sprache, aber es gibt halt nicht so eine feste Zielgruppe und würde uns auch nicht unbedingt interessieren. Aber es gibt natürlich so ein paar Punkte, wo man sagt, was uns eigentlich an Literatur interessiert, sind ja oft so Dinge, dass man sagt, so das Rätselhafte an Literatur oder das Ungesagte, das zwischen den Zeilen, diese Verdichtung von Wirklichkeit oder wie immer man das nennen will, versuchen wir halt zu sagen, das wird wieder aufgebröselt ein bisschen und damit in gewisser Weise der Zugang zu dieser Form von Literatur vereinfacht, leichter gemacht. Mhm. Man muss nicht so hochspringen, um in eine Geschichte reinzukommen.
Also das heißt, es gibt ganz feste Kriterien, es müssen kurze Sätze sein. Vielleicht
richtig, also es gibt schon ein paar Kriterien tatsächlich, zu sagen, die Satzstruktur darf nicht so sein, sage ich mal, wie bei Thomas Mann, wo man nach anderthalb Seiten das Ende eines Satzes erst hat oder diese Wortkaskaden bei Bruno Schulz oder keine Ahnung was. Es muss ein bisschen einfacher werden und ein bisschen verständlicher werden. Und es hat natürlich, bringt dieser Form von Literatur oft auch diesen Vorwurf ein, unzulässig zu vereinfachen, so das Originalwerk zu vergewaltigen und da gibt es schon auch so die Position, die da sagt, das ist ja irgendwie ein bisschen schwierig, so die schöne Literatur jetzt zu vereinfachen.
Was mir noch nicht so ganz klar ist, also Leute, die nicht oder nicht gern lesen, noch nicht so gut lesen können, das sind ja aber traditionell genau die Leute, die auch keine Bücher kaufen. Also wie ist euer Erlösmodell oder wie finden eure Bücher ihre Leser?
Also da sind wir noch dabei. Also wir müssen da noch ein bisschen dran arbeiten, dass die Leute von unseren Büchern erfahren. Also einerseits haben wir halt die gedruckte Version und dann aber auch E-Books. Und ich glaube, dass E-Books immer mehr in den Handel kommen und immer mehr Nutzer irgendwie auch finden. Und das ist zum Beispiel eine Variante, um eine neue Leserschaft zu gewinnen auch.
Mhm. Nun seid ihr ja beide auch leidenschaftliche Leser und ist es nicht manchmal auch wirklich schwer? Es geht ja tatsächlich, wenn man so eine Erzählung reduziert, beziehungsweise also auf das herunterbricht, was die Aussage ist, geht ja sehr viel verloren an Sprache, an Erzählkunst, das ist schon gesagt. Also Thomas Mann ist eigentlich, ihr habt jetzt nicht Thomas Mann für eine Sprache, aber zum Beispiel Dostoevsky oder Herman Melville oder so. Also ihr nehmt euch ja da schon auch sehr komplexe Erzähler an. Tut euch das nicht manchmal auch weh beim Übersetzen zu sagen, okay, auf diesen oder jenen Satz müssen wir jetzt einfach verzichten, um der Verständlichkeit willen?
Also in dem Moment, wo man anfängt, sich so einen Text vorzuknöpfen und zu sagen, so den könnte man sich vorstellen, weil er von der Handlungsführung von dem Personal irgendwie überschaubar ist zunächst erstmal. Das ist ja möglich. Also wir gucken ja auch schon, was an Texten es gibt, die jetzt, sage ich mal, nicht so ganz irre daherkommen, sondern so eine relativ überschaubare Handlungsführung, ein Personal, was man überschauen kann, wo die Zeitsprünge nicht so ganz wild hin und her gehen und so weiter. Und natürlich ist uns das bewusst, dass das immer etwas verloren geht. Sehr auch idiotisch, das nicht anzunehmen. Es geht was verloren, aber ich denke mal, das, was der Gewinn unterm Strich ist, der rechtfertigt erstens das und zweitens ist es ja auch nicht so, dass diese Form von Übersetzung vergleichbar ist mit der Form der Übersetzung von einer Sprache in die andere, sondern es wird tatsächlich ein neuer Text geschaffen und das ist auch unser Ziel, dass man in mehreren Schritten dann tatsächlich am Ende ein Ergebnis hat, wo der Text in einfacher Sprache ein neuer Text in gewisser Weise ist.
Jetzt sind eure Bücher nicht nur inhaltlich sehr besonders, sie sind auch wunderschön gestaltet, also mit tollen Illustrationen, sehr kunstvollen Umschlägen. Das ist deine Passion, Hadi, oder?
Genau, und so bin ich auch ein bisschen reingeschlittert, dass Doreen natürlich, aber sie hatte damit angefangen, mit ihrem Leseklub, wie sie schon sagte, und gemerkt, dass es wenig Texte gibt, also selber übersetzt und mich irgendwann auch gefragt, ja, irgendwie Illustration könnte sich gut dazu vorstellen und was lag näher, als mich zu fragen. Sie fragt mich, ich sag ja. Und dann kommt es aber eben dann doch dazu, dass wir beide auch übersetzt haben und ich glaube schon, dass es ein wichtiger Punkt ist in Büchern und ein bisschen schade ist, wenn man so neuere Bücher schaut, dass diese Kultur von Illustrationen ein bisschen verloren gegangen ist. Es ist so reingedrängelt worden in Kinderliteratur. Da sieht man immer wieder auch Illustrationen, die eine Rolle spielen. Aber sage ich mal, in anspruchsvolleren Texten sieht man das eigentlich kaum noch. Und da glaube ich, dass es nach wie vor eine schöne Form ist, dem Text noch etwas hinzuzufügen oder etwas auch zu erläutern, etwas zu visualisieren, was im Text drin ist und damit auch das Textverständnis zu erleichtern. Darum ist eigentlich auch die Idee, das quasi dann reinzubringen. Und die Gesamtgestaltung der Bücher ist schon natürlich von uns so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, für uns ein ganz wichtiger Punkt, weil wir schon auch glauben, dass so ein Buch in die Hand nehmen halt der erste Einstieg da drin ist. Und wenn man da schon ein gutes Gefühl hat, dass es sich gut anfasst, das Papier, dass die Größe stimmt, dass die Typografie stimmt, dass das Layout stimmt. Da legen wir schon viel, viel Aufmerksamkeit rein, das stimmt.
Das sind bis jetzt tatsächlich Klassiker und ich glaube, ihr beschränkt euch jetzt im Augenblick auch auf Klassiker, weil die Rechte da einfach geklärt sind bzw. frei sind. Also E.T.A. Hoffmann, Dostoevsky ist erschienen, Oscar Wilde, Der glückliche Prinz, Hiob ist, glaube ich, auch schon erschienen. Erscheint demnächst, genau, Hiob, Josef Roth. Wo kann man eure Bücher bekommen? Sind die Vertriebswege nach wie vor bei euch oder findet man euch auch im Buchhandel schon?
Ich wollte noch ganz kurz sagen, wir haben zwar jetzt Klassiker in Fokus genommen, aber wir sind gerade dabei, unser Repertoire auch ein bisschen zu erweitern und sind in Verhandlungen, gerade mit einer jungen Autorin aus Berlin, die direkt in einfache Sprache Geschichten schreibt.
Sehr gut.
Und
total schöne Geschichten, also die auf einmal so, also die wo man denkt, da hetzen wir jetzt so einen Trend hinterher, aber eigentlich überhaupt nicht, weil sie sehr schön in einer sehr schönen Sprache erotische Geschichten schreibt, die erst einmal im Milieu von behinderten Menschen spielen, wo man ja erstmal denkt, das ist sowas, oder wo man gar nicht so richtig genau weiß, wie damit umgehen oder spielt sich da was ab oder was spielt sich da ab. Und sie beschreibt es in sehr kleinen, kurzen Episoden, wunderschön. Und von daher war jetzt unsere Idee, einfach mal die auch ins Boot zu holen.
Sehr schön. Und ansonsten kann man eure Bücher am besten über eure Webseite bekommen.
Genau,
oder?
Am besten über unsere Webseite. Also die sind auch zu finden in so einem kleinen Spandauer Buchhandlung, aber ansonsten eher auf der Website und die E-Books sind bei Kobo und bei Amazon zu finden.
Und sonst eben unter passanten-verlag.de. Doreen Henning und Hadi Kuttner waren hier und haben über ihren Passanten Verlag erzählt. Herzlichen Dank für euren Besuch.
Danke.
Danke.
Tschüss.
Danke.
Man behaupte nie bis ins Letzte über ein menschliches Herz Bescheid zu wissen. Das ist der erste Satz einer Erzählung von Henry James. Und er ist programmatisch, denn die Unergründlichkeit der menschlichen Psyche war es, die ihn interessierte und um die er viele seiner Erzählungen und Romane gesponnen hat. Und weil er das so meisterhaft konnte, gilt der Mitte des 19. Jahrhunderts in New York geborene Schriftsteller als Vater des modernen psychologischen Romans. In der angelsächsischen Welt hat sich das schon längst rumgesprochen. Dort gilt er als Kultautor. Seit ein paar Jahren veröffentlicht der Manesse Verlag seine Werke in deutscher Übersetzung. Gerade erschienen der Erzählungsband »Das Tagebuch eines Mannes von 50 Jahren«. Was die Geschichten von Henry James so modern macht, das weiß die Lektorin Angelika Schädel.
Hallo Frau Schädel.
Hallo.
Hallo, grüße Sie.
Wenn man sagt, Henry James sei ein amerikanischer Schriftsteller, dann ist das buchstäblich nur die halbe Wahrheit. Warum?
Das ist nur die halbe Wahrheit, weil Henry James seit seines Lebens und von Kindheit an jemand war, der zwischen den beiden Welten wandelte. Also genauso viel Zeit in Amerika zugebracht hat wie in Europa und sich dann mit Anfang 30 auch tatsächlich entschieden hat, gänzlich in Europa zu leben.
Also Henry James trägt gewissermaßen sowohl die neue als auch die alte Welt in sich, wenn man das so will. Inwieweit hatte denn das tatsächlich Einfluss auf sein Schreiben? Liest er sich eher britisch oder eher amerikanisch?
Also er ist literarisch sehr beeinflusst von den europäischen Autoren. Seine Liebe galt Maupassant, Flaubert, Stendhal. Balzac hat er zum Beispiel explizit auch als eines seiner Vorbilder bezeichnet und ich denke, das liest man auch.
Und woran liegt das genau, dass Henry James hierzulande weitestgehend unbekannt ist?
Ja, das liegt, glaube ich, an der Übersetzungslage. Henry James ist ein recht schwierig zu übersetzender Autor. Er hat sehr raffinierte Sprachgeflechte. Er schafft es immer wieder, Bezüge offen zu lassen, was sich im Englischen sehr viel leichter machen lässt als in der deutschen Sprache. Und das ist in früheren Jahren nicht gut gelungen in der Übersetzung. Und wir bemühen uns nun eben seit einigen Jahren, das Werk neu übersetzen zu lassen. Und plötzlich stellt man fest, siehe da, der Mann ist erst einmal gut zu lesen und außerdem einfach ein wunderbarer Autor.
Da haben Sie offenbar wirklich einen guten Job gemacht. Es gibt sogar eine Erzählung von Henry James, die von Dominique Graf ins Heute geholt wurde, also der sie verfilmt hat. Die ist zwar nicht in diesem Band enthalten, aber es ist ja schon bemerkenswert, denn nicht nur die Charaktere sind ja zeitlos, die Geschichten selbst scheinen es auch zu sein. Ist Henry James also, kann man sagen, er ist moderner Autor?
Ja, unbedingt. Unbedingt ist er ein moderner Autor. Also seine raffinierte Erzähltechnik, die klingt noch heute wahnsinnig modern. Er erzählt außerdem Beziehungsgeschichten, wie man sie auch in heutigen Erzählungen oder Romanen lesen kann. Er hat sehr starke Frauen, er hat oft schwächelnde Männer beispielsweise. Er hat Beziehungen, die sich nicht so recht entscheiden können. Also viele Anknüpfungspunkte, die ihn sehr modern machen.
Und jetzt ist eben gerade erschienen dieses Tagebuch eines Mannes von 50 Jahren. Das ist vom Titel her so ein bisschen irreführend. Und ich weiß, unser Kollege Thomas Böhm hier von den Literaturagenten, der auch dieses einschlägige Alter hat, der war so ein bisschen enttäuscht.
Der wollte
weil er
sich
eben
gerade drauf stürzen.
Genau. Und der hatte ein Tagebuch erwartet. Und es ist ja faktisch ist es ein Erzählungsband. Was sind das für Geschichten?
Also vielleicht, um auf die Titelgeschichte einzugehen, es handelt sich um ein Tagebuch hier in dieser Erzählung, in der Titelgeschichte. Und es ist die Geschichte eines Mannes, der nach Florenz reist, eines Soldaten, der die Stadt besucht und dort auf sentimentalen Pfaden wandert, weil er nämlich vor vielen, vielen Jahren dort in Florenz seine Jugendliebe getroffen hatte. Diese Beziehung ist aber gescheitert und nun will es der Zufall, dass er dort einen Engländer trifft, der sich just in die Tochter seiner damaligen Flamme verliebt hat und es scheint so zu sein, dass dieser junge Mann mit der Tochter ungefähr die gleiche Liebesgeschichte mitmacht wie der ältere Herr, der diesen Tagebucheintrag schreibt.
Mhm. Nun, Sie haben ja vorhin schon erwähnt, dass er so raffiniert tatsächlich Beziehungsgeflechte gründet eben und eben auch erzählt. Wie macht er das in dieser Geschichte? Können Sie das so ein bisschen erzählen?
Also in dieser Geschichte ist so besonders raffiniert, dass wir alle, wir Leser, wir werden von, also er erzählt es. Der Tagebuchschreibende, der Soldat, der schreibt die Geschichte auf und wir alle werden von ihm in dieses Geschehen eingeführt. Er stellt uns die Charaktere vor und er gibt natürlich damit auch das Bild dieser Charaktere. Er deutet die. Also er deutet die Mutter, er deutet die Tochter und wir sind ihm ausgeliefert im Prinzip als Lesende. Und erst allmählich mit der Zeit kommen uns als Leser irgendwie Zweifel, ob denn das, was er da erzählt, tatsächlich stimmen kann, weil es gar so viele Übereinstimmungen mit seiner eigenen Geschichte von vor 30 Jahren gibt. Und dann fängt man eben an zu rätseln und bis zum Schluss kann man nicht so richtig knacken, hat er uns jetzt eigentlich etwas erzählt, was die reine Projektion ist oder war es tatsächlich so?
Mhm. Sie haben ja schon vor dem Interview erzählt, dass das Ihre persönliche Lieblingsgeschichte sei, das Tagebuch eines Mannes von 50 Jahren. Nun arbeiten Sie aber schon wieder am nächsten Buch. Im Herbst wird es einen neuen Roman geben.
Es wird in dem Fall einen Roman geben, genau, also das Tagebuch eines Mannes von 50 Jahren, das sind ja 6 Erzählungen. Den Roman, den wir nächstes Jahr veröffentlichen, und zwar zum 100. Todestag, beziehungsweise im Herbst, zum 100. Todestag von Henry James, der wäre nämlich am 28. Februar nächsten Jahres 100 Jahre alt geworden. Da handelt es sich um einen Roman, der heißt Die Europäer. Und das ist nun ein Buch, das sich um das zentrale Thema von Henry James dreht, nämlich die Frage, was Europäer von Amerikanern unterscheidet. Und da treffen wir auf ein europäisches Paar, eine Frau, eine Baronin und ihren Bruder, der ein zwar talentierter, aber nicht wahnsinnig ehrgeiziger Maler ist. Und die beiden machen sich auf zu ihrer amerikanischen Verwandtschaft nach Boston, schlichtweg, weil sie beide auf der Suche sind nach einer Beziehung, und zwar nach einer gut situierten Beziehung. Sie haben beide zu wenig Geld und sie erhoffen sich von ihrer reichen amerikanischen Verwandtschaft hier ja entsprechende Anknüpfungspunkte.
Die Lektorin Angelika Schädel über eine Entdeckung, die sich ganz offensichtlich lohnt. Henry James, Washington Square, ist bereits erschienen. Im Oktober folgt der Roman Die Europäer. Jetzt liegt aber erstmal bei Manesse der Erzählungsband Das Tagebuch eines Mannes von 50 Jahren vor. 416 Seiten kosten 26,95 Euro. Und wir danken ganz herzlich fürs Gespräch, Frau Schädel.
Dankeschön. Ich danke Ihnen.
Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
Die FAZ schlug angesichts dieses Comics vor, eine eigene Gattung dafür aufzumachen. Die Serie Blast des französischen Zeichners Manu Larsenet sei ein Faustschlag, grandios gezeichnet, kompromisslos erzählt. Im Mittelpunkt steht der dicke, verwahrloste Polzer Mancini, der auf einer Polizeiwache sitzt und verhört werden soll. Den gelangweilten Polizisten stellt sich die Frage, ob dieser Fettsack irre ist oder nur so tut, um mildernde Umstände rauszuschinden. Fest steht, dieser Mann hat eine ganze Menge hinter sich. Und genau davon erzählt Manu Larsenet in einer Mischung aus Außenseiter-Story und Psychothriller. Der Berliner Comiczeichner Flix hat Blast gelesen und ist jetzt live bei den Literaturagenten auf Radio 1.
Und darüber freuen
Hallo
wir uns.
Hallo Flix.
Tag.
Tag.
Hallo.
Jetzt ist dieser Polzo Mancini, so nennen wir ihn mal, das ist ja wirklich ein klassischer Antiheld. Was zeichnet den aus? Was ist das für ein Typ?
Man kann diese Figur fast gar nicht greifen. Er ist defensiv, er ist zurückhaltend, er ist fast freundlich. Er wirkt so eine Mischung aus einem Müllsack, einer widerlichen Gestalt und einem in sich ruhenden Buddha. Und dieser, man fragt sich, woher bekommt er seine Ruhe? Woher bekommt er seine Selbstsicherheit? Und das versuchen die Polizisten rauszubekommen, vor allem vor dem Hintergrund, dass er scheinbar eine Frau aufs Schwerste misshandelt hat.
Mhm. Und wenn man ihn optisch nochmal beschreibt, dann ist das mit dem Buddha auch nicht ganz falsch, weil der Kopf auch irgendwie so ausgesprochen klein ist im Vergleich zu diesem Körperumfang. Ne?
Ja, und er hat so eine Vogelnase und er wiegt, also ich würde mal schätzen, mindestens 200 Kilo, ist also jemand, der so auf der Flucht seines Lebens ist. Er ist unterwegs, er sucht etwas, er ist auf dem Weg zur Freiheit, er ist irgendwie auf dem Jakobsweg zu den Osterinseln und ist dabei eigentlich körperlich der denkbar Ungeeignete zum Flüchten.
Mhm. Nun heißt es Blast. Wofür steht Blast? Was ist das?
Der Blast ist etwas, was Mancini zwischendrin immer wieder passiert. Und zwar ist es eine Art Rausch. Es beginnt mit einem Knacken im Kopf, so als ob sich die Schädelplatten verschieben. Und auf einmal öffnet sich für ihn eine neue Dimension. Er erlebt eine Art Epiphanie, einen Moment der absoluten Freiheit. Mhm. Also eine Art von Freiheit, da würde Joachim Gauck sich im Grab rumdrehen, wenn er davon hören würde, wenn er denn im Grab läge.
Devil's Kitchen.
Aber bei welcher Gelegenheit taucht dieser Moment das erste Mal auf? Der hängt ja irgendwie auch zusammen mit einem Ereignis, oder?
Mancinis Vater ist an Krebs gestorben und das ist nur der letzte Punkt in einer langen Reihe von Unglücksfällen, die in der Familie Mancini passiert ist. Und Polzer läuft weg. Er rennt raus, er rennt ins Freie, in die Natur und sitzt auf einer Verladerampe von einer alten Fabrik. Und auf einmal der Regen fällt, es ist dunkel, er hat getrunken, er hat Drogen zu sich genommen und auf einmal geht das mit diesem Knacken los. Und auf einmal ist sein Leben nicht mehr dasselbe wie vorher.
Und eigentlich will er auch immer wieder diesen Zustand zurück. Ne?
Er wird süchtig.
Genau.
Er will das haben.
Er ist
auf der Suche und er ist bereit, alles zu opfern. Alles zu opfern. Er bricht quasi mit den Regeln der Gesellschaft. Und das macht es auf einmal auch so möglich, dass er vielleicht wirklich Grenzen überschritten hat, eben auch gegenüber anderen Menschen und gegenüber sich selber.
Mhm. Nun ist ja also diese Szenerie, in der er sich bewegt, die ganze Geschichte ist extrem düster und die Gewalt, die dieser Polscher Mancini auf seinem Weg erleidet, die springt einen ja tatsächlich irgendwie fast körperlich an. Was interessiert denn Manu Larsenet an dieser Geschichte?
Ich glaube, Larsenet ist teilweise selber Polzer Mancini. Mhm. Wenn man ihn sich anschaut auf Fotos, man sieht ihn wie in einer etwas schlankeren Version von dieser Figur. Und es ist auch inzwischen bekannt, das hat er neulich in einem Fernsehinterview erzählt, dass er selber an einer bipolaren Störung leidet. Und er sagte, ohne diese Krankheit, ohne das Leben mit dieser Krankheit, hätte er diese Geschichte in ihrer Rigorosität niemals erzählen können.
Jetzt sind das ja 4 Bände. Und geht es wirklich in diesen 4 Bänden immer um diese Geschichte, die er erlebt hat bis zu diesem Moment in dem Polizeirevier? Also kann man diese Bände auch isoliert lesen oder muss man die wirklich so von 1-4 lesen oder funktioniert das auch wie bei Asterix und Obelix, dass man einen mal so rausnimmt und
man muss diese Reihe betrachten wie eine moderne Fernsehserie, also sowas wie The Wire zum Beispiel. Mhm. Da würde man sich auch nicht die 2. oder 3. Staffel einfach isoliert anschauen, sondern das baut alles aufeinander auf und es hat auch eine ähnliche Erzähltechnik. Er hat einen grafischen Rhythmus gefunden, der an Jim Jarmusch erinnert. Mhm. Es ist von der Geschichte her ähnlich komplex wie die Romane von Bret Easton Ellis, also wie American Psycho. Und so muss man das sehen. Man muss mit Polzer leiden. Man muss durch diese Geschichte durch. Er hat eine unglaubliche Faszination, obwohl es so ein Antiheld ist, was ich so in der Form vorher noch nie gelesen habe. Und man bekommt Mitleid. Man möchte eigentlich, man wünscht diesem Ungeheuer das alles Gute. Man wünscht ihm, dass es gut ausgeht. Und es ist wie bei den Sopranos. Man weiß, dass Tony ein Verbrecher ist.
Ja.
Er macht viel falsch. Und trotzdem möchte man, dass er damit davonkommt. Ja. Man möchte, dass Walter White das Ganze zu einem guten Ende bringt. Und so wünscht man das auch Polzer Mancini. Und ich glaube, alle, die Breaking Bad oder die Sopranos gesehen haben, werden diese Reihe lieben.
Oh ja, okay, gut, unbedingt, es muss. Aber wie würdest du seinen Stil beschreiben? Wie zeichnet er diese Geschichte?
Ich bin Fan, ich muss es zugeben. Ich bin ja Zeichner. Und
befangen.
Das Tolle ist, was man daran sieht, ist, dass Larsenet ganz viele Naturstudien betreibt. Also der Comic spielt über weite Teilen im Wald oder in der Wildnis. Und es sind Originale aufgetaucht, also man konnte einige von seinen Zeichnungen inzwischen auch kaufen und da hat man gesehen, dass Larsenet die Zeichnungen einzeln anlegt, ganz ungewöhnlich für einen Comiczeichner. Er macht Bild für Bild auf einem größeren Format, zeichnet das mit Tusche, aquarelliert das dann in Graustufen, scannt es ein und bearbeitet das dann mitunter am Rechner noch nach. Also so ist dieser Blast zum Beispiel, entsteht aus ganz bunten Kinderzeichnungen. Der einzige bunte Moment in diesem Comic, der das aufbricht. Und diese Kinderzeichnungen sind von seinen eigenen Kindern entstanden, die er so mit einarbeitet. Und daraus komponiert er diese Seiten, die an sich ein relativ strenges Layout haben, also 3 Reihen Panels, jeweils 2-3 Bilder pro Reihe. Aber man sieht jeder einzelnen Zeichnung an, dass sie für sich stehen könnte. Jede ist wie ein Gemälde, ist zu großes Wort, aber es ist wie eine Naturstudie. Also sie ist sehr detailliert, sie ist sehr nuancenreich und darum niemals langweilig. Er wiederholt sich, obwohl er über 200 oder 300 Seiten Wald zeichnet, wiederholt er sich kein einziges Mal. Und die Geschichte führt durch diese Graustufen durch und durch diese Düsternis durch, die er aufbaut und führt zum Licht. Deswegen geht den Weg mit ihm.
Ach, Amen. Könnten Sie nur das Leuchten in den Augen von Flix sehen, wie er hier steht. Der Berliner Comiczeichner Flix über Manu Larsenets Graphic Novel Blast. 4 Bände sind das, erschienen bei Reprodukt. Jeder dieser 4 Bände hat um die 200 Seiten und kostet 29 Euro. Und Flix, vielen Dank für die warmen Worte.
Dankeschön. Sehr, sehr gerne.
Ausgesetzt. Bücher, die gefunden werden wollen.
So ist es. Auch in dieser Woche haben wir ein Buch wieder an öffentlichen Plätzen in Berlin und Brandenburg ausgesetzt.
Nicht
und zwar,
eins, 20.
Ja, aber ein Buch in 20-facher Ausfertigung sozusagen. Ein wirklicher Kracher in dem Fall aus dem Blambalé Verlag. Den Thriller Girl on the Train von Paula Hawkins. Und gefunden hat es, hallo, guten Tag, Alice.
Hallo.
Hallo.
So, erstmal müssen wir natürlich ganz klar erklären, ist das wirklich die wahrhaftige, echte Finderin, die es verdient hat? Alice, wie lautet denn die Parole? Was steht da vorne drin?
Die Parole lautet, I'll be watching you.
Perfekt, das ist richtig. Und wo hast du es gefunden?
Und zwar habe ich das gefunden in Neukölln, in einer Bar bei mir um die Ecke, die heißt Zirkus Lemke.
Aha, okay. Abgestürzt oder was?
Ja, wieder jemand liegen lassen.
Ja. Und hast du schon mal reingeschaut, zufällig?
Ich habe komplett schon gelesen.
Nein, wirklich? Dann kannst du uns jetzt mal eine kleine Inhaltsangabe
aber
geben.
Aber bitte.
Ja, aber da muss man aufpassen. Also die Sache
ja,
ist
nicht
die,
zu viel verraten.
Es ist ein Wälzer, er hat ja so 450 Seiten und ich habe ihn auch tatsächlich im Zug gelesen, weil ich nämlich jeden Tag pendle. Und es geht um eine Frau, man darf eigentlich gar nicht so viel verraten, weil danach wird alles nur noch wichtiger. Es geht um eine Frau, die eigentlich immer nach London pendelt, obwohl sie da gar nicht mehr arbeitet und aus dem Zug heraus ihr ehemaliges Haus, wo ihr Ex-Mann drin wohnt, noch beobachtet. Und in der Nachbarschaft gibt's noch ein anderes Paar und plötzlich geht die Frau dort verloren und alles verstrickt sich.
Eieiei. Und das ist ja so ein bisschen angelehnt, also nicht angelehnt, das ist ein eigenständiger Roman, aber man fühlt sich so ein bisschen erinnert an einen anderen Thriller, ne? Also an Gillian Flynn's Gun Girl. Hast du den auch gelesen zufällig?
Nee, den habe ich leider nicht gelesen.
Dringend noch nachholen.
Dringend nachholen. Dringend. Also es ist eine ganz andere Geschichte, aber so ähnlich verzwickt. Und
auch
man
eine
wird,
junge Frau, die verschwunden ist und dann halt zunächst da wird eben der Mann verdächtigt, aber dann ist es eben doch nicht so einfach. Und so ist es ähnlich auch bei Girl on the Train, ne?
Offensichtlich, ja.
Ja, definitiv. Und vor allen Dingen auch so stark, wenn man es dann durchgelesen hat, dass ich jetzt auch echt gar nicht irgendwie viele Details geben möchte, weil danach verrate ich es noch. Und
nein, um Gottes Willen. Aber was interessant ist, dass ja die Filmrechte für diesen Roman schon verkauft wurden, bevor er überhaupt erschienen ist, was ja auch für die Qualität dieses Thrillers steht. Und du würdest das ja bestätigen. Magst du eigentlich Krimis, Thriller? Also diese Art Literatur?
Krimis mag ich sehr, aber ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit gar nicht mehr so viel dazu gelesen und eigentlich eher nur noch so geguckt. Also ich habe das Gefühl, man hat so ein bisschen Abstand davon genommen, die zu lesen, obwohl das ja unglaublich spannend ist und es hat sich auch echt in einem Ruck durchgelesen, muss ich sagen.
Du meinst, du guckst also auch inzwischen mehr eben Serien und sowas, als dass du dann dir so Krimis reinziehst oder wie?
Ja, genau. Also wenn ich dann lese, würde ich dann andere Sachen lesen. Hm,
was denn zum Beispiel?
Also jetzt vielleicht ein bisschen hochlektuell, aber Susanne Sonntag finde ich sehr gut. Und ist natürlich auch ein bisschen anstrengender dann.
Naja, aber dadurch, dass du jetzt hier angerufen hast und hier diese unglaublich gute 1A Literaturkritik mal eben so diese Rezensionen geliefert hast, hast du dir natürlich auch dieses Buchpaket sauer verdient.
Und das hat es wirklich in sich. Das ist buchstäblich sehr, sehr kostbar. Also jetzt inhaltlich und aber auch so. Es ist wertvoll und da ist ganz eigentlich fast alles drin, was wir heute besprochen haben, oder Gesa?
Also der Favorit auf jeden Fall.
Harry Cruz, Florida Forever, dann?
Dann eine Graphic Novel, um die es gleich noch gehen wird. Die Geschichte der Helen Keller. Das war so eine taubblinde junge Frau in den USA. Und deren Geschichte ist als Graphic Novel erschienen, extrem packend. Dann alle 3 Teile von Blast, beziehungsweise alle 4 Teile, haben wir gerade gehört hier von Flix. Und das Tagebuch eines Mannes von 50 Jahren. Also
Henry James,
das für dich.
Ein Klassiker.
Das klingt doch alles sehr, sehr gut.
Da haben wir aber Glück gehabt. Nein, das hast du dir wirklich verdient, Alice.
Dankeschön.
Und Sie, werte Hörer, die Sie möglicherweise nicht so ein unverschämtes Glück wie Alice hatten, vielleicht nochmal hier die Infos zu dem gerade besprochenen Thriller von Paula Hawkins. Girl on the Train ist bei Blanc Vallée erschienen, hat 448 Seiten, kostet 12,99 €. Alice, ganz viel Spaß mit dem Buchpaket.
Vielen Dank.
Danke, mach's gut, schönen Sonntag. Tschüss.
Tschüss.
Alabama 1887. Helen Keller ist seit ihrem zweiten Lebensjahr blind und taub. Mit der Umwelt kann sie sich nur über wenige Handzeichen verständigen. Und weil das nur selten gelingt, bekommt das Kind immer heftigere Wutanfälle, bis eine neue Lehrerin ins Haus kommt. Die junge Miss Sullivan kommt gerade von einer Spezialschule und bringt Helen eine neue Methode bei, sich zu verständigen. Ein Fingeralphabet, das in die Handinnenflächen diktiert wird. Dem Mädchen öffnet sich damit die Welt. Sie lernt lesen und schreiben und wird später zu einer anerkannten Schriftstellerin, Aktivistin und einer Ikone der Sonderpädagogik. Der Amerikaner Joseph Lambert hat die Geschichte der berühmten Helen Keller in seiner Graphic Novel Sprechende Hände neu erzählt. Gesa Ufer hat sie gelesen.
Gesa, die
das bin ich.
Das bist du. Genau. Also diese Geschichte von dieser Frau, dieser taubblinden Helen Keller, die ist ja berühmt. Also spätestens durch YouTube oder berühmt geworden. Sie ist auch häufiger schon erzählt und verfilmt worden, rührt ja inzwischen schon Generationen. Erzählt denn dieser Joseph Lambert tatsächlich was Neues?
Also wer jetzt diese Geschichte sagenhaft gut kennt, der mag vielleicht auf den ersten Seiten denken, okay, ja, so ist es. Aber es geht da eben zunächst um diese wirklich magische Annäherung zwischen Helen und ihrer Lehrerin. Und diesen wirklich großartigen Moment, in dem das Prinzip Sprache zum ersten Mal bei der Helen ankommt. Und zwar ist das an so einer Gartenpumpe. Also man muss sagen, die ist vorher wirklich im Grunde vollkommen auf sich geschmissen. Die ist im Grunde, ähnelt sie einer Autistin. Und es ist also dieser Moment, wo Helen wirklich nach wochenlangen harten Kämpfen mit ihrer Lehrerin endlich kapiert, das, was hier rauskommt, ist Wasser. Ich kann mit meinem Handalphabet diesen Dingen einen Namen geben. Also ich bekomme hier das Werkzeug, um eben aus meiner sprachlichen Isolation rauszukommen. Denn bis dahin hatte sie eben diese paar wenigen Handzeichen, aber sie konnte sich nicht wirklich verständlich machen. Und das ist ein sehr, sehr rührender Moment, wo sich also wirklich Lehrerin und Schülerin nach diesem Wochenlang gegeneinander kämpfen, echt in den Armen liegen und man denkt, wow, jetzt geht die Welt, jetzt öffnet sie sich.
Also dieser bekannte, sehr berührende Teil, der steht ja gleich am Anfang der Geschichte. Aber dann kommen offenbar nicht so ganz so bekannte Episoden dazu. Ja?
Mhm, genau, also zum Beispiel gibt es immer mal wieder Rückblenden auf die traumatische Jugend dieser Lehrerin, Annie Sullivan. Die hatte als Kind unter unbeschreiblich trostlosen Bedingungen in einem Armenhaus, wirklich, man muss sagen, vor sich hin vegetiert. Sie hat ihren jüngeren Bruder dort sterben sehen. Und mit dieser Vorgeschichte wird dann eigentlich auch diese ungewöhnlich tiefe Verbindung zwischen Lehrerin und Schülerin viel, viel besser verständlich. Also beide waren sie wenigstens zwischendurch sehr, sehr einsam. Beide waren sie sehr, sehr klug und sehr willensstark. Und dass ausgerechnet diese zwei sich dann auch noch über den Weg gelaufen sind, das wiederum war für beide im Grunde ein Wunder.
Also eine wahre Schicksalsgemeinschaft, könnte man sagen. Also die Geschichte ist natürlich auch deswegen so faszinierend, weil die Vorstellung, weder hören noch sehen zu können, so schaurig und kaum vorstellbar ist. Im Film lässt sich das natürlich gut darstellen, aber was für Bilder findet denn diese Graphic Novel für dieses Blind- und Taubsein?
Das fand ich eigentlich den größten Clou an der Geschichte, wie Joseph Lambert diese Isolation dieses taubblinden Mädchens abbildet. Er zeichnet sie und ihre Welt anfangs wirklich nur wie schwarze, verwaschene Umrisse. Es gibt da zwar diffuse Bewegungen von außen, die wirklich so ganz unvermittelt auf dieses Kind einwirken, wieder verschwinden, aber es gibt eben auch ein paar so ganz abstrakte Gesten, die eingeblendet werden, die kommen nicht durch. Also die werden immer gegengeschnitten gegen dieses farbige Außen, gegen diese Welt, wie die anderen sie sehen. Also du hast hier das düstere, unklare, trostlose und auf der anderen Seite so die bunte, quirlige Welt. Und wie jetzt in diese tiefschwarze Nacht, die für Helen Keller zunächst eben herrschte, die ersten Wörter und Begriffe einsickern. So als ginge da wirklich das Licht an, als würden die Farben einlaufen. Entsprechend saugt dann auch die Helen Wörter auf wie ein Schwamm. Sie will lernen. Sie wird aufgeweckter und auch fröhlicher. Du siehst es förmlich in ihrem Gesicht. Und ihr dabei zu folgen, das ist extrem berührend gezeichnet.
Aber wie ist das? Wie nah kommt denn diese Comicfassung dem echten Leben der Helen Keller?
Das lässt sich ziemlich genau sagen, weil der Fall ja gründlichst dokumentiert ist. Joseph Lambert greift in seiner Graphic Novel auch auf einen Trick zurück. Er lässt die junge Lehrerin nämlich Briefe an ihren Ausbilder schreiben, in dem sie jeweils genau schildert, was ihr mit der Helen gerade passiert. Und das sind teilweise sogar authentische Briefe. Und dem Anhang gibt es dann auch noch so ein ganz schickes Glossar, wo nochmal alle Beteiligten vorgestellt werden, genau erzählt wird, aus wem später was wurde. Und also auch für Leute, die von Helen Keller noch nie gehört haben, ist diese Graphic Novel wirklich so eine richtig gute erste Einführung. Ich habe dann auch wieder gleich angefangen, mir sämtliche rührenden Schmachtfetzenfilme mit Helen Keller im Netz anzuschauen. Die hat ja wirklich später sogar noch angefangen zu sprechen. Die ist ja steinalt geworden, hat wirklich noch gesprochen, allerdings nach der vollkommen falschen Methode. Also sie hat dann eben gelernt, die Lippen von ihrem Gegenüber abzutasten und hat dann genau die Unterschiede zwischen B und P zum Beispiel erfüllt und dann selbst nachgeahmt. Aber sie hat es nie so richtig, sie war nie richtig zu verstehen. Also nur für die ganz, ganz engen Freunde, Eingeweihten. Dafür hat sie ganz viel geschrieben, konnte eben auch alles mit ihren Händen sagen, deswegen auch sprechende Hände und wurde ja zu Recht für eine echte, ja, lebende Ikone, die ganz, ganz vielen Menschen Mut gemacht hat, das Unglaubliche doch zu schaffen.
Also diese unglaubliche Geschichte wurde zu einer Graphic Novel von Joseph Lambert. Sprechende Hände, die Geschichte von Helen Keller, ist bei Egmont erschienen, hat 96 Seiten und kostet 19,99 €.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Im Rahmen des Poesiefestivals kommt morgen ein echter Lyrik-Weltstar nach Berlin. In seiner legendären Vorlesung Wasting Time on the Internet bringt der Amerikaner Kenneth Goldsmith seinen Studenten zum Beispiel bei, warum das Surfen im Netz beim Dichten hilft. So wie bei Walter Benjamin, der sich zweckfrei und dezent bekifft wie in Trance durch die Straßen und Geschäfte von Paris treiben ließ, um dann sein berühmtes Passagenwerk zu schreiben. So ergibt sich laut Goldsmith auch beim Surfen im Netz so eine Art Metaraum, der jede Menge Platz für Poesie eröffnet. In Berlin stellt Goldsmith morgen einen Querschnitt seiner wirklich sehr spannenden Arbeit vor, und zwar bei der Goldsmith Late Night, morgen um 21 Uhr in der Akademie der Künste am Hanseatenweg in Tiergarten.
Und auch in dieser Woche gibt es wieder unsere schon legendäre Radio 1 Bücherliste. Und da sieht es diesmal wie folgt aus. Die Legenden der Väter von Kolja Mensik ist von Platz 5 auf die dritte Position geklettert. Auf Platz 2 der Flammenwerfer von Rachel Kushner. Und die alte Nummer 1 ist auch die neue, nämlich Eilert Gunnar Goschens Roman Löwenwecken. Neu in dieser Woche, und das wird viele Don Winslow-Fans freuen, Das Kartell, gerade erschienen und sofort auf Platz 4. Das ist nach dem Meisterwerk Tage der Toten der neue packende Roman von Don Winslow, mit dem auch sein drogenfahrender Art Keller zurückkehrt, nachdem es ihm gelungen ist, in die Strukturen der mexikanischen Drogenmafia einzudringen und diese auffliegen zu lassen, wird er in diesem neuen Roman in Das Kartell feststellen, dass das Drogen- und Waffengeschäft unfassbare Dimensionen angenommen hat und der Feind aus einer ganz anderen Richtung kommt. Mehr über diesen Roman erfahren Sie morgen, wie immer, um 16.40 Uhr in diesem Programm.
Der Ramadan, das ist die spirituelle Zeit des Fastens und nächtlichen Feierns und für viele Muslime der wichtigste Monat im Jahr. In Berlin gibt es zu dieser Zeit seit einigen Jahren das Kulturfest Die Nächte des Ramadan mit Konzerten, Filmen, Lesungen und gemeinsamen Fastenbrechen. Am Donnerstag geht's im Takt-Theater im Aufbauhaus um Frauen im Irak. Neben einem deutsch-irakischen Theaterstück wird auch aus der Anthologie Mit den Augen der Inanna vorgelesen. Die haben wir hier bei den Literaturagenten auch schon vorgestellt, und vorgerückter Stunde werden dazu Wasser, Datteln und Teigtaschen gereicht. Die Innenansichten aus Bagdad also am Donnerstag um 20 Uhr im Takt-Theater. Das ist im Aufbauhaus am Moritzplatz in Kreuzberg.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
So, mein Marion, das war's schon wieder mit uns zwei.
Dies
hier.
Allein.
Ja. Eine Show haben wir nur noch vor der großen Sommerpause.
Genau.
In zwei Wochen.
In zwei Wochen, aber in der nächsten Woche sind wieder die Kollegen dran, Thomas Böhm und Lydia Herms.
Genau. Und wir können eigentlich jetzt nur noch winken.
Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.
Bis dann.
Radio 1. Nur für Erwachsene.